Achtsamkeit ist das A und O. Also es geht nicht ohne Achtsamkeit, weil was soll ohne Achtsamkeit gehen? Es geht immer wieder ums Nachspüren, es geht immer wieder ums Erkennen, es geht immer wieder, okay, was passiert gerade in mir? Egal in welchem Bereich, wir können jetzt, ob Sucht, ob es Zwangsgedanken, ob es Panikattacken und so weiter. Es ist doch eigentlich mit kleinen Abwandlungen, ist es doch eigentlich immer dasselbe.
Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jeriga, ich bin Expertin für Sucht in der Beziehung und ich begleite dich, ich begleite Frauen dabei, die Abhängigkeit in ihrer Beziehung zu lösen und wieder echte Verbundenheit und Sicherheit zu spüren. Und das Thema Achtsamkeit ist in meinen Augen dafür ein ganz essentieller Schlüssel auf diesem Weg, für dich auch den Weg aus der Co-Abhängigkeit zu finden, in Verbindung wieder mit dir zu kommen und Sicherheit mit dir zu erleben. Und für dieses Thema habe ich den lieben Tim Biegert in den Podcast geholt. Tim ist in allererster Linie Mensch, aber er ist auch Coach, Meditationslehrer und Achtsamkeitstrainer. Und er schafft Ruhe im Kopf. Das macht er unter anderem mit seinem Podcast Take a Deep Breath. Darüber habe ich ihn auch kennengelernt, beziehungsweise bin ich auf ihn aufmerksam geworden und durfte ihn letztendlich persönlich auch kennenlernen. Tim ist, wie ich finde, ein so authentischer Mensch und Mann. Ich fand den Austausch mit ihm so bereichernd, auch hinter der Kamera und hinter der Aufnahme. Und ich freue mich so sehr, mit dir diese Podcast-Folge teilen zu können, denn wir haben vor allen Dingen auch das Gefühl der Angst sehr intensiv beleuchtet in dieser Folge und sind darauf eingegangen, dass Loslassen bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein, erstmal das anzunehmen, was ist. Und wenn du jetzt aktuell dich in einer Suchtbeziehung wiederfindest, auch hier, dort hinzukommen, das Jetzt zu sehen, das Jetzt anzunehmen. Und in der Folge haben wir so viele spannende Punkte beleuchtet und ich danke Tim von Herzen, dass er sich die Zeit genommen hat, seine Expertise und auch seine persönlichen Erfahrungen in dieses Interview, ja, hat mit einfließen lassen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude, Inspiration und wertvolle Erkenntnisse beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Tim Biegert im Podcast Liebling, wir sind abhängig. So schön, dass du heute da bist.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf einen schönen Austausch mit dir. Und an alle Zuhörer, hallo. Ja, mein Name ist Tim, wie du eben schon gesagt hast. Vielleicht starte ich einfach mal so ein bisschen rein.
Ja, gerne.
Rein.
Stell dich vor.
Genau.
Ja.
Ja, ich komme aus der Nähe von Koblenz. Ich bin 33 Jahre alt und ja, arbeite als Coach, als Meditationslehrer, Atemtrainer. Vor ja, über 3 Jahren meinen Job gekündigt und seitdem selbstständig. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen im Vorfeld über so ein paar Prozesse auch gesprochen, die gerade so stattfinden. Vielleicht können wir da auch in der Folge so ein bisschen drauf eingehen. Ich komme gerade frisch aus einem 5-tägigen Kloster, habe da sehr, sehr viele ja, Erfahrungen machen dürfen. Und ja, jetzt bin ich einfach froh, hier zu sein und mit dir ja, ein schönes, inspirierendes Gespräch aufzunehmen. Also danke nochmal für die Einladung.
Ja, so gerne, so gerne. Ja, heute das Thema soll ja sein, Achtsamkeit als Schlüssel aus der Co-Abhängigkeit mit so einem Fragezeichen hinten dran. Und ich könnte mir vorstellen, dass du aus ja, meiner Zuhörerschaft die Themen vielleicht erstmal total weit auseinander klingen. Also warum kommt jetzt dieses Thema Achtsamkeit? Wir haben ja vorher auch schon gesprochen und ich durfte auf meinem eigenen Weg erkennen, dass Achtsamkeit so, so wichtig ist. Und ich halte es für so essentiell, wenn es darum geht, den Weg aus, ja, abhängigen Verstrickungen zu finden. Und ich habe mir so ein Zitat von dir mal rausgesucht, was mich total gecatcht hat. Und was ich auch so ein bisschen provokant finde in Bezug auf Sucht in der Beziehung. Ich würde es gerne mal vorlesen. Ist
gerne.
In Ordnung, ja?
Ja, klar.
Okay. Und zwar habe ich es bei dir gefunden, ich glaube, es war auf Instagram, da hast du geschrieben, Annahme bedeutet nicht, nichts zu verändern, aber jetzt gerade sind die Dinge nun einmal so, wie sie sind. Erst durch die Annahme beenden wir den Kampf und erst dann setzt sich Transformation und die Kraft für wahre Veränderung frei. Ich ändere mich erst, indem ich voll annehme, was jetzt gerade ist. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, jo, genauso ist es. Also wenn uns Sucht in der Beziehung begegnet, wenn jetzt zum Beispiel ja der Partner, das Kind von Sucht betroffen ist, in der Co-Abhängigkeit wollen wir das weghaben. Das soll weggehen. Und wir kommen in so einen Aktionismus rein. Und es klingt so kontrovers und führt, glaube ich, auch erstmal zur Abwehr, wenn ja in diesem Zitat, es geht darum, das erstmal anzunehmen. Also das, was da ist, voll anzunehmen, und nicht weghaben zu wollen, sondern damit zu arbeiten, was jetzt da ist. Also auch mit der Sucht, die uns in der Beziehung begegnet, das zu sehen. Und das finde ich sehr kostbar, das so für sich mal anzuschauen. Und gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass das unfassbar viel Widerstand auslösen kann, weil wir es ja möglichst schnell weghaben wollen. Ja.
Und genau das ist ja häufig das Problem. Wir wollen die Dinge weghaben. Und wenn wir Dinge weghaben wollen, dann kämpfen wir gegen das an, was jetzt gerade ist. Und das macht ja erstmal überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist ja halt gerade einfach da.
Ja.
Und im Buddhismus spricht man von 4 Wegen, von 4 Schritten, wie wir allem Leid begegnen können. Wie wir uns wandeln können, wie wir uns verändern können. Und der erste Schritt, und das passt auch wieder auf das Thema Achtsamkeit, wir müssen erstmal erkennen, dass wir überhaupt gerade irgendwie ein Problem haben, dass irgendwas gerade nicht ganz passt. Also, der erste Schritt, wir müssen das erkennen, und das Erkennen öffnet schon mal so ein Stück weit so das Tor zur Freiheit. Okay, wenn ich ein Problem habe, wenn ich Hilfe brauche, dann muss ich das erkennen und dann gehe ich zu jemandem, der mir vielleicht hilft oder ich kümmere mich selber darum. Also erkennen ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir müssen akzeptieren, was jetzt gerade ist. Warum müssen wir akzeptieren, was jetzt gerade ist? Damit wir nicht ständig kämpfen, weil, okay, es ist gerade so und unser Körper kann das erste Mal so ein bisschen aufatmen. Oh, ich gehe raus aus diesem Kampf. Okay, ich akzeptiere jetzt erstmal jetzt gerade, was ist. Und erst durch diese Akzeptanz wird ein Stück weit Energie frei, damit wir überhaupt irgendwas verändern können. Der Dalai Lama wurde damals mal gefragt, als Tibet, glaube ich, von den Chinesen überfallen worden ist, ob der noch Hass auf die Chinesen empfindet. Und dann hat der Dalai Lama gesagt, nein, weil sonst hätte ich Tibet nicht mit neu aufbauen können. So, das heißt, wenn wir im Kampf sind, haben wir gar keine Kapazitäten für Veränderung. Also, wir müssen erkennen, wir müssen akzeptieren und dann dürfen wir erforschen. Erforschen bedeutet zum Beispiel, wenn der Partner weg ist, wenn irgendwas in unserem Umfeld ist, wenn ein Gefühl kommt, wir dürfen das auf allen verschiedenen Ebenen spüren. Okay, was macht das gerade mit mir? Wenn ich gerade zu einer anderen Sucht greifen will. Was passiert gerade in meinem Körper? Was ist gerade da? Welche Gedanken tauchen auf? Welche Bilder tauchen auf? Also wir müssen uns ein Stück weit selbst halt verstehen, erforschen, welche Gefühle, welche Bilder, welche Gedanken. Und dann kommen wir Schritt für Schritt in den vierten Schritt und das heißt in die Nicht-Identifikation. Das heißt, wir lassen Stück für Stück alte Mechanismen, alte Glaubenssätze, alte Gedanken, wir lassen das Stück für Stück auslaufen, weniger werden. Und wir geben den Gefühlen, die dazugehören, einfach viel, viel, viel mehr Raum. Und ich mache das total gerne auch immer mit meinen Klienten. Wir schauen immer, okay, erster Schritt, du hast es erkannt. Hast du es denn schon akzeptiert? Ja, wie? Das will ich doch nicht akzeptieren. Diesen schlimmen Gedanken will ich doch nicht akzeptieren. Dieses Gefühl will ich doch nicht akzeptieren. Diese Situation, diesen Lebensumstand, den will ich doch nicht akzeptieren. Ich will ihn ja verändern. Aber wir kommen ohne die Akzeptanz nicht dahin. Und ich kenne das von mir. Ich hatte 10 Jahre Zwangsgedanken. Ich hatte 10 Jahre wirklich die schlimmsten Gedanken und Panikattacken. Und trotzdem bin ich irgendwie immer, habe ich weitergemacht und habe mich trotzdem den Situationen gestellt. Aber ich wollte das alles nicht haben. Und erst als ich gesagt habe, okay, ja, ich habe gerade diesen Gedanken und der Gedanke, den will ich eigentlich nicht und da ist ein Widerstand und ich lasse auch diesen Widerstand einfach erstmal da sein, kam Stück für Stück Veränderung. Stück für Stück hatten die Gedanken weniger Kraft und Macht und dann konnte ich damit arbeiten. Was macht der Gedanke eigentlich mit mir? Ach krass, der löst Angst aus. Kann ich die Angst aushalten? Welcher Gedanke ist noch daran gekoppelt? Ah, okay, das denke ich dann. Ne, also dann beginnt erst das Erforschen.
Ja, mega, mega spannend. Ich würde da gerne mit dir anknüpfen an dem Thema Angst, weil du es ja aus deinem eigenen Prozess gut
Total,
kennst, gerade dieses Gefühl. Ich mache auch mit meinen Klientinnen häufig die Erfahrung, dass dort die Angst vor der Angst auch so präsent ist und
ja.
das auch
Die ist
dazu.
schlimm, die ist schlimmer als die Angst
Ja,
selbst, ja,
genau. Und
weißt
dass das dann dazu führt, du hast es jetzt so schön beschrieben, dass es darum geht, dem Gefühl auch Raum zu geben. Aber die Angst vor dem Gefühl der Angst so groß ist, dass dieser Raum noch nicht entstehen kann.
du? Ja.
Da würde mich mal interessieren, und ich glaube auch viele Zuhörerinnen, wie gelingt das? Wie komme ich denn dahin, dass also dieser Angst vor der Angst irgendwie zu begegnen, beziehungsweise da in diese Annahme und Untersuchung dann auch zu kommen?
Stück für Stück, ne? Also wir müssen jetzt nicht die volle Angst einladen und wir müssen auch jetzt meiner Meinung nach nicht die volle Angst begegnen. Aber wenn wir Angst haben, dann führt meiner Meinung nach nur ein Weg dadurch. Wir müssen durch die Angst. Wenn wir Angst haben, Bahn zu fahren, alleine aus irgendeinem Grund, dann müssen wir Bahn fahren. Wir müssen natürlich nicht sofort alleine von Hamburg nach München mit der Bahn fahren. Aber wir müssen irgendwie in einer kleinen Dosis anfangen. Vielleicht fangen wir erstmal in einer Dosis an und holen jemanden mit, der uns als Begleitung ist, der unser Nervensystem reguliert, der uns Halt und Sicherheit gibt. Aber schlussendlich, wenn wir Bahn fahren wollen irgendwann und wir vermeiden es, dann müssen wir es halt irgendwann einfach alleine tun. So. Die Frage ist, in welcher Dosis müssen wir es sofort tun, alleine? Ich glaube, das spielt erstmal keine Rolle. Hauptsache, wir fangen an. Ganz, ganz wichtig, um so einer Angst zu begegnen, immer auf das Nervensystem halt einfach zu achten. Wie geht's mir gerade? Fühle ich mich in meiner Umgebung sicher? Immer wieder erden, die Füße auf dem Boden spüren. Also diese Verankerung im Hier und Jetzt, in einem geschützten Raum sein. Hier bin ich sicher. Bei mir war das immer das Meditationskissen. Ich habe mich da hingesetzt. Ich habe mir die Angst vorgestellt. Ich bin der Angst begegnet und habe der Stück für Stück Raum gegeben. Aber wir vergessen ganz, ganz häufig, wenn wir der Angst Raum geben, wir können auch sofort Stopp sagen. Ne? Also wir werden meistens gar nicht überflutet. Und unser Körper zeigt meiner Meinung nach nur das, was wir auch halten können. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, Gefühle sind so sicher. Ich kenne das, wenn das Herz auf einmal schneller schlägt und ich dann gedacht habe, boah, stell mal vor, du kriegst jetzt einen Herzinfarkt oder mein Körper schafft das nicht. Es ist noch nie passiert. Der Körper ist so robust und der Körper, der schafft das und Gefühle sind eigentlich sicher. Und wir dürfen lernen, dass wir die Gefühle aushalten können. Oft ist es wirklich ein Aushalten. Vielleicht, wie gesagt, in einer kleinen Dosis anfangen. Und dann, das ist ja das Entscheidende, erst dann entspannt sich das Nervensystem. Weil wenn wir ständig in Alarmbereitschaft, im Grübeln sind, im Weghaben wollen, im nicht fühlen wollen, im nicht denken wollen, was passiert, dann ist die ganze Zeit der Sympathikus aktiv. Die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Und das ist ja das Schlimme. Das heißt, wenn wir uns einfach anfangen, Stück für Stück mehr hinzugeben, kann auch unser Körper entspannen und kann unser Körper heilen. Also, aber zurück zu deiner Frage, ganz, ganz wichtig, erstmal die Verankerung im Hier und Jetzt, einen Raum zu haben, wo man sich sicher fühlt, vielleicht jemanden zu haben, der das Gefühl mit dir halten kann am Anfang, um mal eine positive Erfahrung zu machen. Und ganz, ganz wichtig, nachzuspüren, wenn wir die Angst gefühlt haben, das ist eigentlich danach. Das ist der wichtigste Punkt. Wie geht es mir eigentlich danach? Und meistens, die Erfahrung, die habe ich gerade im Kloster gemacht, wenn ich tiefe Traurigkeit gefühlt habe, und das war für mich ein neues Gefühl im Kloster, das einfach mal da sein zu lassen, Raum zu geben, um zu beobachten, um mal zu schauen, wie fühle ich mich danach. Und meistens ist es so befreiend für den Körper. Und meistens bemerken wir, dass es gar nicht so schlimm war, sondern die Angst vor der Angst oder die Angst vor dem Gefühl tausendmal schlimmer war, die Angst vor Kontrollverlust, die Angst, das nicht halten zu können und so weiter, halt viel, viel schlimmer war. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, total. Gerade, also mein Gefühl, was mich mega herausgefordert hat oder die mich so blockiert haben, auch in meinem Prozess, einmal Wut. Das waren oder ist auch heute zum Teil noch ein Gefühl, was mir so schwer fällt, erstmal zu lokalisieren. So, also da hat mir
Wo
die Arbeit
sitzt
mit
es?
dem Körper, genau, wo sitzt es, das dann auch zu erkennen, jetzt so in Alltagssituationen. Oh, da kommt es irgendwie wieder. Also das hat mir sehr geholfen, da auch Kontakt mit aufzunehmen. Und dann das auch anzuerkennen. Ich bin gerade wütend. Ne? Also da spielt ja auch ganz viel rein, wie habe ich den Umgang mit Gefühlen in meiner Herkunftsfamilie erlebt? Wie wurde das mir beigebracht, das Gefühl zu halten? Also wie wurde ich da auch reguliert? Weil das gibt mir dann die Erfahrung, wie kann ich mich heute, jetzt auch regulieren damit? Und das Thema Wut, ja, ich habe damit keinen regulierten Umgang bei meinen Rollenvorbildern gesehen und aber auch nicht den Kontakt irgendwie aufnehmen können in der Kindheit. Also für mich, ich habe ganz oft einfach nur geweint. Also ich habe sehr, sehr viel geweint. Und dann hieß es immer, warum heulst du denn jetzt schon wieder? Aber eigentlich lag da auch
Boah,
ganz
alleine
viel
dieser
Wut.
Satz, ne?
Eigentlich lag da auch ganz viel Wut dahinter. Aber ich
Ja,
dachte
Traurigkeit
einfach,
ist die passive Form,
genau.
ne?
Ja, und
Von
ich habe für
Wut.
mich dann gelernt, okay, ich bin einfach eine Heulsuse. Und heute gelingt es mir dann, meistens weine ich dann erstmal und dann gucke ich so, was ist das jetzt für ein Gefühl? Ist es eher ein Gefühl, ne, die Wut, die möchte ja sich abgrenzen, das ist ja eine trennende Energie erstmal. Und für mich ist Traurigkeit sowas, ja, wo ich zu mir auch wieder komme, wo ich in Kontakt, in liebevollen Kontakt mit mir kommen, in diesen Trost und da mal zu gucken. Und ich war eigentlich immer eher so, ich habe mich dann zurückgezogen, ne, durch diesen Mechanismus, aber diese Fähigkeit auch mich abzugrenzen und zu sagen, was ich nicht will und dort auch mal lauter zu werden, das ist erst entstanden. Und für mich auch diese Erfahrung dann zu machen, ich kann einen gesunden Umgang mit Wut haben. Zum Beispiel, wenn ich die Wut dann fühle, in Kisten zu schreien, ja, also dem Raum zu geben und was sich dann löst. Also das ist ja Wahnsinn. Ich merke oder ich durfte bei mir so feststellen, dass sich Wut vor allen Dingen in meinem Unterleib Bauch sammelt, wenn ich die nicht spüre. Da sind wir dann auch schon beim Punkt Krankheiten. Kannst ja gerne auch gleich mal so ein bisschen was zu sagen, wie so deine Erfahrungen auch sind. Und wenn ich es aber fühle, wenn ich der Wut Raum gebe, dann wird es leichter. Also ich merke das dann auch in der Bauchregion, dass es weiter wird und weicher wird, wenn ich der Wut den Raum gegeben habe, ja.
Und beim
Genau.
nächsten Mal kannst du schon besser damit umgehen. Ne? Manchmal
Genau.
reichen zwei, drei Erfahrungen, schon
Genau.
neue Erfahrungen. Ja, das ist schön, was du sagst. Männer neigen ja dazu. Also Wut ist ja immer passive und aktive Form. Die passive Form von Wut ist Traurigkeit. Die aktive Form ist halt Wut. Männer neigen natürlich dazu, mehr, würde ich sagen, als Frauen in die aktive, also die Wut zu zeigen. Aber ganz häufig vergessen Männer dann darunter die Traurigkeit zu spüren. Oder man muss auch ganz genau abwägen, warum bin ich jetzt traurig? Eigentlich hätte ich doch wütend sein können und halt da nochmal zu erforschen und vielleicht so ein bisschen tiefer zu schauen. Ne? Bei mir war es auch so, dass ich irgendwann so, ich war früher aggressiv, so bis 14, 15 als Jugendlicher und dann gecuttet. Ich habe dann ein Rollenbild übernommen, wie ich zu sein haben sollte. Ich bin total in die Anpassung. Ich war immer der liebe, nette Junge von nebenan, der hilfsbereite, der freundliche und so weiter. Und Wut hat gar keinen Raum mehr bekommen. Und irgendwann saß ich auf dem Meditationskissen und dann fing Wut an. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Weil Wut ist ja schon so, wow, die kraftvollste Energie. Und ist ja auch ein bisschen mit Kontrollverlust. Ne? Also wir haben ja Angst vor dieser kraftvollen Wut, dass wir irgendwo die Kontrolle verlieren. Das ist ja auch ein Grund so häufig für Zwangsgedanken, Panikattacken und so weiter. So war es auf jeden Fall bei mir. Und da einfach mal zu erlauben, dieses Gefühl zu fühlen. Und wo sitzt das Gefühl? Ne? Hüftbereich, Unterleib, so im Zentrum, ne? Im Zentrum der Frau, aber auch im Zentrum des Mannes. Bei mir wurde damals ein Hüftimpingement festgestellt, eine Verengung der Hüfte. Dann haben die immer gesagt, die Ärzte, ja, vom Fußball, weil ich jahrelang viel Fußball gespielt habe, auch relativ hoch Fußball gespielt habe, dann irgendwann, ja, das ist halt vom immer gegen den Ball treten, ne? Und habe ich auch damals so angenommen. Aber mittlerweile glaube ich, warum ist da Enge? So, warum ist da keine Weite? Was will ich vielleicht da nicht fühlen? Und mittlerweile glaube ich doch gerade mit Wut einen guten Kontakt zu haben. Und ich habe keine Beschwerden mehr. Ich habe dann damals nochmal, ich gehe immer zum Osteopathen und der hat dann da nochmal geschaut und da ist auch keine Enge mehr. So, und damals haben die Ärzte gesagt, ich komme um eine Operation halt nicht drumrum. Und wir beschäftigen uns gerade auch viel mit dem Thema, viel gerade bei der Frau Unterleib, weil meine Partnerin hat auch Unterleibsbeschwerden. Und da denke ich, bin ich doch mittlerweile auch ganz gut im Bilde, was da wirklich auch die Gefühle für eine Rolle halt spielen. Ne? Also unfassbar.
Ja, ich finde das so krass spannend. Du hast es ja vorhin auch gesagt, Gefühle sind für uns nicht gefährlich. Also ich sehe es so, Gefühle sind nie falsch, ne? Also die sind ja eher für uns.
Genauso wie
Und
unser Körper.
genau. Und sie werden, also sie, wir kriegen das Gefühl, die sind gegen uns, wenn wir uns dagegen stellen. Also der Widerstand erzeugt ja Gegenwiderstand und das dann zum Beispiel auch im Körper dann, ja, dass sich das dann da niederschlägt, weil es halt irgendwo möchte es ja Raum finden, dieses Gefühl. Also es geht ja nicht weg. Wir können, habe ich jetzt zuletzt erst auch nochmal gelesen, den Satz, wir können Gefühle nicht wegdenken. Also das, die sind halt zum Fühlen da, diese Gefühle. Und wenn wir sie nicht für uns, wenn wir ihnen keinen Raum geben, dann halt auf körperlicher Ebene, dass wir dann da irgendwas zu spüren bekommen. Also so sehe ich diese Dinge, ja.
Genau, Krankheiten oder du ständiges Denken in den Kopf. Wir haben ja immer wohin sollen die Gefühle? Die setzen sich im Körper fest und sorgen für Krankheiten. Oder die gehen durch ständiges Denken, ziehen dann also die Kraft, die wandert in den Kopf. Die Kraft, die wir nicht fühlen, die dahinter steckt, geht über ständiges Denken in den Kopf. Und deshalb denken wir ständig. Und deshalb versuchen wir, die Dinge immer über den Kopf zu lösen. Deshalb halten wir es gar nicht mehr aus, uns eine Frage zu stellen und das mal offen zu halten. Wir wollen sofort die Antwort. Wir wollen sofort das Ergebnis, weil wir gar nicht mehr gelernt haben und gar nicht mehr können, mit dieser Spannung zu sein, mit dieser Ungewissheit zu sein. Ich kenne das, ich wollte immer sofort eine Lösung. Ich habe was gelesen und ich wollte es sofort angehen, sofort die Lösung haben, immer über Jahre, sofort. Ich habe gelesen, ich habe 1000 Bücher mir gekauft, weil ich sofort die Lösung haben wollte, die ich leider nie bekommen habe. Was wäre aber die Lösung gewesen? Ich hätte einfach mal geschaut, was passiert in meinem Körper. Da einfach mal damit, wäre ich einfach mal damit für 2 Tage irgendwo hingefahren mit dieser einen Frage, mit diesem einen Thema und hätte es einfach mal über mich ein bisschen hergehen lassen. Ich hätte einfach mal geschaut, was macht das mit mir? Das ist Integration. Und wir versuchen ständig, ich habe ein Problem, ich hole mir da Hilfe, ich mache das, ich hole mir das Buch, ich höre mir den Podcast. Und das ist so viel Information, dass wir das gar nicht verarbeiten können. Wir können in der heutigen Zeit das an Informationen, das kann unser Körper nicht verarbeiten. Das ist unmöglich. Das ist Wahnsinn. Ich habe das jetzt im Kloster gemerkt, wo ich wirklich mal einen halben Tag für ein Thema Zeit hatte. Wo ich wirklich mal über das Thema nachgedacht habe, wo ich abends nicht im Bett war und ich war vollgestopft von den ganzen Scheißinformationen, die wir den ganzen Tag bekommen. Viel zu viel Informationen. Wir werden überflutet mit Informationen. Wir haben gar keine Chance mehr für Verarbeitung, für Integration. Und das brauchen wir. Wir brauchen, wenn wir ein gewisses Maß an einer emotionalen Intelligenz, an einer Festigkeit, an einer Erdung im Leben haben wollen, brauchen wir Ruhe. Wir brauchen Integration. Wir dürfen unser Nervensystem beruhigen. In jedem Ausmaß. Und weil du es am Anfang gesagt hast, Achtsamkeit ist das A und O. Also es geht nicht ohne Achtsamkeit, weil was soll ohne Achtsamkeit gehen? Es geht immer wieder ums Nachspüren, es geht immer wieder ums Erkennen, es geht immer wieder, okay, was passiert gerade in mir? Egal in welchem Bereich, wir können jetzt, ob Sucht, ob es Zwangsgedanken, ob es Panikattacken und so weiter. Es ist doch eigentlich mit kleinen Abwandlungen, ist es doch eigentlich immer dasselbe. Oder bist du da anderer Meinung,
Ja, doch,
Erfahrung?
total. Total. Also das klingt so bei mir an, was du gerade teilst. Und was du auch beschrieben hast, also dieses Ranholen an Informationen, also sich so zuballern, Das ist ja auch irgendwie so diese Hoffnung, diese Suche nach Sicherheit. Also ich habe so, um jetzt vielleicht so aus meiner eigenen Geschichte jetzt auch nochmal zu erzählen, als ich in der Suchtbeziehung damals war, und da waren so viele Gefühle, die ich nicht fühlen wollte in der Situation selbst. Unter anderem auch Wut, ja, die hätte mir damals sehr gut gedient, hätte ich
Dir
sie
den Arsch
gefühlt.
gerettet, ja,
Ja.
vielleicht, ja.
Aber was habe ich gemacht? Ich habe mich so stark eingelesen in so viel Suchtliteratur, in der Hoffnung, dann verstehe ich meinen Ex-Partner und dann habe ich ja die Lösung. Und ich sage das auch immer zu meinen Klientinnen, du kannst die Gefühle eines anderen nicht fühlen, nur weil er sie nicht fühlen will. Also ich war ja irgendwann so gut darin in der Co-Abhängigkeit, ich hatte mir alles erklärt, ich konnte so scheinbar das verstehen, was er fühlt. Also ich war gar
Kenne ich
nicht mehr
so
ich
gut.
selber. Ich war
Ja,
gar nicht
kenne
mehr
ich
ich
so
selber,
krass.
ja.
Das kenne ich auch so
Und
gut, ja.
das ist Co-Abhängigkeit, ja. Also ich war so sehr emotional, mental beim anderen. Und das hat immer, immer mehr dazu geführt, dass ich mich von mir und meinen Gefühlen immer mehr entfremdet habe, weil,
Du bist ja woanders, nicht bei dir, ne?
genau,
Ja.
ich bin nicht bei mir. Ich übernehme anscheinend, und was ja nicht funktioniert, Verantwortung für die Gefühle des anderen. Aber die können ja nicht gelöst werden durch mich. Die müssen ja auch bei ihm gefühlt werden. Und je mehr ich da irgendwie mitgefühlt habe, desto mehr ist es auch in die Schieflage dann gekommen, weil er hatte ja kein Problem mehr, weil ich habe es ja zu meinem gemacht. Und ich habe aber nicht gespürt, was ist eigentlich meine Herausforderung, was ist mein Problem, wo sind meine Gefühle? Und das finde ich dann auch immer so spannend, wenn ich mit Klientin starte. Da ist immer erst so diese Haltung, ich finde, das ist auch von unserer Gesellschaft so geprägt. Okay, die gibt mir jetzt noch Strategien an die Hand, wie es gelingen kann. Und dann geht es nämlich genau um diesen Punkt. Was ist mit dir? Wie sitzt du gerade hier? Was spürst du bei dir? Und dem mal Raum zu geben. Und ich finde, das ist ganz viel, also ist Co-Abhängigkeit, ne, die Suchtbeziehung kann genauso auch Männer betreffen, aber es. Ich arbeite insbesondere mit Frauen, weil es dort häufig vorkommt, aber gerade wegen dem Aspekt Wut, durch die Sozialisation auch, wie wir Frauen auch einfach veranlagt sind, diese Wut gar nicht richtig spüren zu können, die gar nicht zu merken. Und gerade im Kontext von Sucht in der Beziehung ist diese Wut, wie du das eben sagtest, so ein wichtiger Schlüssel, um einen Umgang damit zu finden und um sich auch abzugrenzen. Wenn ich aber die ganze Zeit in dem Modus bin, ich spüre das gar nicht, ich weiß auch gar nicht, damit umzugehen, sondern ich bin beim anderen, dann wird halt auch immer die gleiche Sache sich wiederholen. Also dann gibt es ja keine Lösung des Ganzen, ja. Also da sind wir ja bei diesen vier Schritten wieder, die du vorhin auch reingebracht hast, ja.
Ja, und wir sind so gut darin, uns ganz genau, wie du eben schon gesagt hast, abzulesen, was will jetzt der andere, wie geht's dem gerade? Und wir denken dann auch noch, dass wir es verstanden haben und wir wissen, wie es ihm geht, aber wir wissen halt gar nichts. Können wir gar nicht wissen, weil wir das kognitiv halt gar nicht greifen können. Ne? Krass, ja, jetzt wo du sagst, ich war auch abhängig. Ja? Also ich glaube auch tatsächlich, dass die meisten das sind.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass 90% abhängig sind in irgendeiner Form. Und ich glaube noch häufig, dass es die emotionale Form ist, weil ja, wir es einfach auch nicht beigebracht bekommen. Ne? Wir es einfach auch nicht lernen. Du hast eben schon gesagt, warum heulst du schon wieder? Boah, der Satz, der macht was in mir.
Ja, voll.
Der macht mich halt auch mittlerweile wirklich traurig, wenn ich das so auf der Straße manchmal mitbekomme, wie Eltern dann mit ihren Kindern reden oder hör auf, wütend zu sein oder hey, what the fuck, sei wütend, es ist doch gerade da, es macht doch keinen Sinn, aber weil es dann gesellschaftlich nicht reinpasst, guck mal, da hinten das Kind, das ist gerade wütend, das benimmt sich nicht. Also dieses deutsche Gehorsamsein so ein bisschen, dieses, das spielt natürlich da total mit in die Karten. Ja, und dann haben wir halt irgendwann ein Problem. Und dann begegnen uns irgendwann Gefühle und wir wissen überhaupt gar nicht, was gerade zu tun ist. Gehen dann in Flucht- oder Kampfmodus und denken dann, wow, was passiert hier gerade? Und deshalb ist es so wichtig auf jeder Ebene, wir müssen in Kontakt mit uns kommen, behutsam, aber wir müssen unsere Bedürfnisse wahrnehmen, wir müssen uns selbst mehr erkennen. Verdammt nochmal, wenn wir uns selbst nicht erkennen, dann laufen wir ein Leben lang in irgendeinem scheiß Hamsterrad, haben eine Leiter an dem Haus und wollen die ganze Zeit die Leiter hoch und wir kommen der Leiter vielleicht auch Stück für Stück kommen wir nach oben, aber entdecken dann irgendwann, dass es nicht unser Haus ist, dass es nicht unsere Baustelle ist. So, wir müssen in Kontakt kommen. Wir müssen unbedingt, um uns selbst mehr zu erfahren, um zu wissen, was wir wirklich wollen. Und wir dürfen auch immer wieder Zeiten einlegen und Stopppausen einlegen, um das alles nochmal zu überprüfen. Das kenne ich von mir. Ich habe jetzt durch diese Zeit im Kloster, steht bei mir ganz vieles auf dem Prüfstand. Und ich habe ganz viel gesehen, wie ich auch in der letzten Zeit gerannt bin. Und es war gut, dass ich das wieder sehen konnte, dass ich gerannt bin, um das jetzt wieder in meinen Alltag zu implementieren. Und wir rennen nur, wenn wir nicht in Kontakt mit uns sind. Sonst würden wir gar nicht so viel rennen, weil alles im Leben, wirklich alles, und ich glaube, das habe ich gelernt und versuche ich auch immer mehr zu leben, alles im Leben kann eine Kompensation sein. Und von was eine Kompensation? Von Themen und Gefühlen, die wir uns einfach nicht anschauen wollen. Und wenn wir in der Kompensation sind, sind wir woanders, nicht bei uns, und wir laufen, laufen, laufen und versuchen ständig irgendwie was zu verändern. Und ich glaube, eine glückliche Partnerschaft ist, wenn wir radikal sagen, ich wehre mich nicht mehr. Wenn wir radikal an dem Punkt sagen und können sagen, ich gebe mich jetzt einfach hin, so. Und das ist Mut. Das ist Mut, weil Nähe killt unser Ego. Ne? Nähe ist der kleine Tod des Egos. Aber wenn wir da hinkommen, okay, ich halte meine Gefühle selbst aus, ich kann mich hingeben, ich kann trotzdem möglichst offen bleiben, dann kommt erst Tiefe, dann kommt erst Verbundenheit. Verbundenheit kannst du ja erst haben, wenn du offen bist. Und das war ganz, ganz schön und vielleicht noch eine kleine Geschichte aus dem Kloster, am letzten Tag, Tag 5. Wir hatten jeden Tag im Kloster, also das ging morgens um 8 Uhr haben wir mit der ersten, ne, halb 8 mit der ersten Meditation angefangen. Das ging dann bis abends 21 Uhr. Meditation, Gehmeditation, mal eine geführte Meditation, also quasi den ganzen Tag viel in der Natur zu sein und viel meditieren. Und abends zwischen 17 und 18 Uhr haben wir waren 13 Teilnehmer, hatten wir immer so eine kleine Sharing-Runde. Das heißt, jeder hat was geteilt, aber der andere ist gar nicht drauf eingegangen, sondern jeder hatte 10, 15 Minuten Zeit, um einfach ein Thema halt zu teilen. Die einen haben dann natürlich was geteilt, die anderen haben weniger was geteilt. Und der Lehrer hat was ganz, ganz Schönes gesagt. Bitte teilt das, was jetzt gerade aus euch herauskommt. So, ich habe schon vor dem Teilen so überlegt, so, ne, der eine war dran, so, boah, was sage ich gerade und so, ne? Und dann hat er mir aber nochmal die Erinnerung gegeben. Und auf einmal, das am letzten Tag, das, was aus mir rauskam, und das war einfach Trauer. Ich saß da, habe gesagt, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Mein Herz schlägt einfach gerade so stark. Und hatte echt eine krasse Zeit. Ich habe vieles gesehen, Abgründe gesehen, viel gefühlt. Und ich bin gerade einfach traurig und ich habe einfach nur geweint. Und weißt du, was passiert ist? Neben mir saß ein Mann. Der war, ja, ich würde mal sagen, Mitte 40 und der guckt mich einfach an, grinst so voll liebevoll und nickt so. Und auf einmal fangen alle anderen auch an, mich anzuschauen, mich anzugrinsen. Alle anderen haben Tränen in den Augen und sitzen einfach da und hören dir zu. Und das war so, wow, wenn ich das erzähle, so, das war so Gänsehaut. Alle in dem Raum sind da, halten dich, sagen, wow, wie schön, grinsen dich an und sind einfach nur da. Und dann war es auch nach 5 Minuten bei mir vorbei und dann haben wir gemeinsam gegessen. Das war der letzte Tag. Wir konnten dann reden. Alle sind zu mir gekommen, haben mich in den Arm genommen, waren da. Wir haben zusammen gelacht und da habe ich das erste Mal gemerkt, wow, krass, was ist Verbundenheit wirklich so, ne? Was ist Verbundenheit? Und das war für mich so ein schönes Gefühl. Und ich war danach so offen wie nie auch meiner Partnerin gegenüber, weil ich halt einfach offen war und ich gemerkt habe, so das erste Mal, ey, wenn ich so, ne, ich würde immer sagen, bin ein relativ offener, aber wenn ich mich voll aufmache, was passiert dann? Und ich habe diese Erfahrung gemacht, ey, da sind Menschen, die sagen, wow, wie schön. Und diese Erfahrung zeigt mir doch, diese neue Erfahrung, die ich gemacht habe, ey, wenn ich Menschen offen begegne, bekomme ich meistens dasselbe zurück. Trotzdem kann ich natürlich regulieren, vor wem bin ich offen. Ich muss nicht vor jedem offen sein. Ich kann mit den Leuten offen sein, die vielleicht so ein bisschen genauso sind wie ich. Und das ist mega schön. Und dann wächst Intensität, Intimität und dann wächst Verbindung und Beziehung. Aber Dahin müssen wir natürlich erstmal kommen. Und meistens ist es so, wenn wir nur beim anderen sind, dass wir uns selber erstmal komplett vergessen und versuchen, was zu verändern. Und deshalb immer der Weg, hey, ich fange bei mir selbst an. Das kann einfach mal jetzt gerade sein, hey, ich hole mir mal einen Stift zur Hand, einen Zettel zur Hand und ich schreibe einfach mal auf, jetzt gerade in diesem Moment, wie geht es mir gerade? Ich spüre jetzt mal gerade in diesem Moment, wie fühlt sich meine Schulter, mein Kiefer, Bauch und Hände an? Das sind die vier Bereiche, an denen die meisten Menschen unentspannt sind. Das fängt jetzt einfach mal an, hey, kann ich irgendwas in meinem Körper wahrnehmen? Kann ich vielleicht sogar ein Gefühl wahrnehmen? Das ist doch der Anfang. Und dann geht es vielleicht weiter, dass ich mir jeden Tag 5 Minuten Zeit nehme, mich hinsetze und einfach nur meinen Atem zu lauschen. An der Nasenspitze, wie er ein- und ausströmt oder wie sich mein Bauch hebt und senkt. Und das sind die Anfänge. Mehr ist gar nicht zu tun. So, wir müssen nicht eine Stunde auf dem Meditationskissen jeden Tag. Wir müssen nicht auch nicht immer ins Kloster. Nein, damit können wir anfangen. Und das reicht vollkommen aus.
Mega, mega schön. Ja, als du gerade so erzählt hast, dann musste ich gerade so daran denken, weil wir genau das in der Gruppe auch machen. Wir nennen das immer laut denken am Anfang,
Super schön.
wo jede, so wie sie gerade da sitzt, spricht, was kommt gerade aus ihr heraus und wie herausfordernd das am Anfang ist. Weil, wie du das beschrieben hast, es ist dieser Gedanke daran, was sage ich denn jetzt am besten oder irgendwas Gutes leisten zu wollen mit dem oder was Sinnvolles, Produktives irgendwie beizutragen. Und es reicht nicht so, wie ich einfach gerade da bin, so, ne, nach dem
Ja.
Motto. So witzig. Und wenn ich so denke, bin ich ja schon bei den anderen. Ich bin ja gar nicht bei mir,
Und
ne?
du bist in der Zukunft halt, ne? Du bist ja,
Genau.
ich habe dann auch so
Ja.
überlegt, so, ne? Ja, was sage ich jetzt? Voll schön, dass ich jetzt auch mal hier sitzen kann. Normalerweise bin ich derjenige, der dann irgendwie unterrichten kann oder mit den, ne? So diese ganzen Konzepte, so. Dann wollte ich sogar sagen, ja, ich bin, so, dann kam mein Kopf, ja, soll ich jetzt sagen, dass ich schon ein bisschen erfahrener bin? So ein
So Ego,
Ego-Scheiß,
ja,
weißt,
voll.
ja. Und dann habe ich gedacht, ey, stopp, so. Nein, du bist einfach jetzt ein Teilnehmer. Und zeig einfach, was jetzt gerade da ist. Und dann, wow, dann ist
Ja.
es halt rausgekommen so. Dann war ich hier so. Und dann, wow, also ja, du, ne, richtig schöne Erfahrung. So, das war auch mein erstes Mal so, dass ich wirklich mich voll gefühlt habe, mich voll hingegeben habe und dann natürlich noch das Glück hatte, so eine schöne Erfahrung zu machen und ehrlich zu sein. Es geht doch darum, radikal ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein, was geht gerade in mir vor? Nochmals, müssen wir nicht auf der Straße bei jedem sagen, nö, sondern im geschützten Raum, aber dann zu sagen, hey, was ist gerade in mir vor? Oder was geht gerade in mir vor? Weil, hey, wenn dein Partner zu dir sagt, mir geht's gerade so und so, wie schön. Hey, cool, kann ich einfach nur da sein. Ich erzähl auch immer gerne eine Geschichte, die habe ich schon mal in ein paar Podcasts erzählt, aber ich denke, die passt hier gerade auch ganz gut hin. Die ist auch recht persönlich und ich glaube, damit kann man dann ganz gut irgendwie was anfangen. Von meiner Partnerin ist der Opa gestorben. Das ist jetzt, weiß nicht, wie lange es her ist, so 1,5 Jahre, vielleicht 1 Jahr, 1,5 Jahre. Und sie war auf der Beerdigung, ich war nicht dabei, ich kannte den Opa nicht und das war auch ganz weit weg und ich weiß nicht mal, aus welchem Grund ich nicht dabei sein konnte, aber das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Und dann lag sie dann abends im Bett neben mir und sie hat mir so ein bisschen erzählt, wie die Beerdigung war. Und hat sie angefangen zu weinen. Und dann lag ich einfach im Bett und habe halt einfach gesagt, okay, ich lasse sie jetzt einfach weinen. Und habe dann natürlich in mir gemerkt, wie ich dann am liebsten so gesagt hätte, komm, es ist alles gut und so. Ne? Und direkt irgendwie das deckeln zu wollen. Und dann hat sie noch mehr angefangen zu weinen. Noch mehr, noch mehr. Und dann wurde es wirklich schon ein heftigeres Weinen. Und ich lag dann neben ihr und habe dann das auch gespürt und musste die Emotion dann natürlich auch in mir ein Stück weit halten. Dann habe ich zu ihr gesagt, hey, das ist voll okay, ich will dir nur anbieten, du kannst dich total gerne in meinen Arm legen oder wenn du meine Hilfe brauchst, mir einfach nur Bescheid zu sagen. Dann hat sie erstmal auf ihrer Bettseite geweint, geweint, geweint und ist dann irgendwann in meinen Arm gekommen und ist dann eingeschlafen. Ich habe nichts weiter zu ihr gesagt und am nächsten Tag hat sie dann zu mir gesagt, hey, Schatz, das war das Allerschönste, was du machen konntest. Mich nicht irgendwie verurteilen, nicht zu sagen, es ist alles gut, sondern mich einfach nur weinen lassen. Dadurch habe ich der Trauer Raum geben können. Deshalb habe ich das da sein lassen können. Du hast mir noch ein gutes Gefühl gegeben, weil du das mit mir halten konntest. Und das ist Integration. Und das bedeutet wirklich Mensch sein und das bedeutet auch Ganzwertung. Und ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen Zuhörer gerade vielleicht passend, dass wir nicht ständig irgendwie was verändern wollen und auch den anderen Menschen einfach so sein lassen, wie er ist. Und wenn wir damit anfangen, dann bekommen wir das auch häufig zurückgespiegelt, dass andere das bei uns genauso machen.
Ja, danke dir fürs Teilen
Ja.
dieser persönlichen Geschichte. Die klingt auch bei mir sehr an. Und ich finde das ganz kostbar, so zu hören, weil ich die Erfahrung gemacht habe, also wenn ich jetzt Traurigkeit im Außen wahrnehme, also so wie du das beschrieben hast, bei deiner Freundin, dann löst das in dir ja auch etwas aus. Und wenn
Ja.
ich dieses Gefühl von mir abgeschnitten habe oder mir selber auch nicht zugestehe, löst das ja auch einen Widerstand gegen die Person aus, die es zeigt. Also die Erfahrung konnte ich auch so machen. Alles, was ich so im Außen abgelehnt habe an Gefühlen, dass es dann Gefühle sind, wo ich selber irgendwie noch nicht so ganz mit mir im Reinen bin und das auch da sein lassen kann in mir. Und ich finde immer alles, was für mich möglich ist, was ich mit mir, wo ich liebevoll mit mir bin, dann kann ich auch liebevoll im Außen sein. Und das, was du auch beschrieben hast, dieses, da ja, erlebt gerade jemand wirklich Leid. Also, ne, du siehst, die Person ist wirklich gerade traurig. Und wenn ich in mir dieses Gefühl habe, Traurigkeit darf nicht sein, dann neige ich natürlich viel schneller dazu, zu sagen, alles gut, ist doch alles gut, wird
So
alles
aus
wieder
dem
gut.
Widerstand, dann aus dem eigenen
Genau,
Widerstand zu
genau.
handeln, ne?
Ja,
Zu
genau.
reagieren, ja,
Ja.
genau.
Also das möglichst schnell wegzumachen und dann kommt es ja dazu, dass es nicht gefühlt wird. Ne? Also kannst du ja auf alle Gefühle beziehen. Ne? Also ich finde es so wertvoll, was du teilst, dieses dem Raum zu geben. Und mit meinen Klientinnen sage ich häufig, es geht darum, gar nicht direkt zu agieren, sondern einfach die Frage zu stellen, gibt es gerade etwas, was du dir wünschst? Manchmal braucht es gar nichts. Manchmal braucht es einfach nur dieses, ne, das hast du ja auch in der gleichen Art und Weise mit deiner Partnerin gemacht. Wenn es etwas gibt, bin ich da, aber nicht direkt zu agieren und das weghaben zu wollen, das ist so kostbar in Beziehungen. Das erlebe ich auch immer, immer wieder, auch heute in meiner Partnerschaft, die ich heute führen darf. Da ist so viel Gesundes, aber ich durfte mich halt auch erstmal auf meine Reise begeben, was da auch alles für Widerstände und gefühlte Dinge in mir geschlummert haben. Gerade das Thema Wut, dem begegnet zu sein, da denke ich mir manchmal heute so in meiner Beziehung, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde sich vieles wiederholen, ja? Also so an Dynamiken in der Beziehung einfach, auch wenn da jetzt Sucht keine Rolle spielt heute. Aber es ist immer ganz spannend zu sehen, wie diese Geschichte anklopft, gerade in solchen intimen Situationen oder
Die alte
Konfliktsituationen.
Leier.
Genau. Und da dann zu schauen, wie, also dass jeder auch diese Regulationsfähigkeit und diese Verantwortung für sich selbst und die Gefühle entwickelt, um dann auch mit dem anderen ja, so in Liebe umgehen zu können. Aber es fängt halt bei uns an, ne? Und Liebe bedeutet ja immer, alles darf, also wir sehen alles, die ganze Palette und auch die Gefühle. Also wenn wir auch von ja, dem ausgelutschten Wort Selbstliebe sprechen, auch da, alle Gefühle dürfen da sein und die sind in erster Linie für uns, ja.
Und dafür müssen wir anhalten, dafür müssen wir entschleunigen, dafür müssen wir langsamer werden und dafür brauchen wir Achtsamkeit, um nicht sofort auf jeden Reiz, auf jeden Widerstand zu reagieren. Das ist ja die Fähigkeit. Und da wieder zurückzukommen auf Achtsamkeit. Achtsamkeit ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion. Der Reiz kann sein, dass dich irgendwas triggert, dass in dir ein Widerstand ist, weil dein Partner wütend ist, weil dein Partner weint, was auch immer. Was passiert? Wir deckeln direkt irgendwas, aber wir bemerken gar nicht diesen inneren Widerstand. Wir bemerken gar nicht dieses innere Gefühl. Und wir brauchen Achtsamkeit. Ah, okay, mein Partner weint. Was geht gerade in mir vor? Kann ich das überhaupt wahrnehmen, woraus ich jetzt handle? Handel ich aus einem Mangel? Ne, woraus handle ich gerade? Und das ist ja das Allerwichtigste. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir, wenn wir wirklich irgendwo rauskommen wollen, dann brauchen wir brauchen eine Bewusstheit, wir brauchen Bewusstsein. Und das ist meiner Meinung nach nur über Spüren, über Achtsamkeit, über langsamer werden und über Stück für Stück die Stille möglich. Und meiner Meinung nach über Meditation. Oder mein Weg ist einfach Meditation, weil wir einfach uns selbst besser kennenlernen und selbst mehr erkennen. Und wenn wir irgendwann dann doch mal Stille bemerken, und bei mir hat es viele, viele Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, bis ich das erste Mal in meinem lauten Verstand, in dem ich versucht habe, alles zu zerdenken und zu zermürben und vor Gedanken auf der Hut war, bis ich das erste Mal Stille, wirklich Stille wahrgenommen habe. Und ich habe das erste Mal gemerkt, wie mein Körper aufatmet, das erste Mal gemerkt, wie mein Nervensystem runterfährt. Und ich habe das erste Mal gemerkt, dass ich das eigentlich nicht bin. Dass ich das eigentlich alles gar nicht bin. So diese ganze Schallplatte, alles, was wir denken, das sind gar nicht unsere Gedanken. Also kommen die Gedanken wirklich aus uns heraus? Oder habe ich die von irgendwie übernommen? Ich ertappe mich heute so oft, wie ein Sprichwort mir in den Kopf fliegt, also wie meine Schallplatte irgendwas abspielt oder ein Satz, den meine Mutter damals gesagt hat. So oft, dann sage ich, boah, krass, der Satz ist von meiner Mutter. Irgendwo ist der gespeichert. Also, das ist wie eine Festplatte. Von außen haben wir alles in den Kopf reingehauen bekommen, haben das irgendwie alles gespeichert und wir spulen das einfach ab. Und wir werden das ein Leben lang einfach abspulen, wenn wir nicht achtsam sind. Wir werden immer weiter abspulen. Wir werden dieselben Muster, die wir als Kind erlebt haben, die unsere Eltern, die Dynamiken unserer Eltern, wir werden das einfach abspulen. Wir werden genau denselben Scheiß machen wie die. Das heißt nicht, dass alles Scheiß war, überhaupt gar nicht. Ne? Aber wir werden das Destruktive, werden wir weitermachen. Wir werden natürlich auch gute Dinge tun, die unsere Eltern gemacht haben, aber diesen ganzen destruktiven, das wird immer wieder, das wird sich wie ein roter Faden immer wieder durch unser Leben ziehen. Immer wieder. Wenn wir nicht anhalten, wenn wir nicht Bewusstsein schaffen, wenn wir nicht entschleunigen, wenn wir nicht hinterfragen, wenn wir uns nicht jeden Tag ein paar Minuten Zeit nehmen. Es wird immer dasselbe, es wird immer, immer, immer wieder kommen. Ein Trigger im Außen und ich rutsche wieder in dasselbe Verhalten rein. Wie oft hört man, ich habe das schon so viel versucht, aber es passiert mir immer wieder. Dann hast du verdammt nochmal noch kein gewisses Grad an Achtsamkeit. Dann reagierst du noch viel zu schnell auf den Reiz. Viel zu schnell. Und das dürfen wir lernen. Das ist in unserer Gesellschaft einfach so wichtig. Und dann noch zu filtern. Gerade wenn wir auf die ganzen, wenn wir auf die ganzen Instagram und die ganzen Informationen, ey, wenn wir keinen Raum haben zwischen Reiz und Reaktion, dann werden wir kirre. Und das wird ja immer mehr. Es wird ja immer mehr. Wir bleiben immer wieder auch da in dem Hamsterrad der Instagram-Welt und Social. Wir bleiben da gefangen. Wenn wir keinen Raum haben zwischen Reiz und Reaktion, dann geht es immer weiter. Hamsterrad, es läuft und es läuft und es läuft und es läuft.
Total, ja. Ja,
Und
Tim, ja, du hast es gerade so schön aufgegriffen mit den Gedanken, die dann aufploppen und es sind nicht meine. Also wo habe ich die
nicht
her?
unsere.
Ja. Und dann recycle ich die Geschichte. Und das ist ja doch das, was ich selber auch an mir erlebt habe. Ja. Also das, deswegen, ich sage immer, das Thema Sucht in der Beziehung war kein Zufall. Ich habe einfach nur recycelt, was ich aus meiner Herkunftsfamilie mitbekommen habe, was die auch schon, ne, es geht ja dann über Generationen, wird das ja getragen. Und es war, es klingt für viele nach so, also ja, provokativ, aber ich sage immer, in jeder Suchtbeziehung steckt ein ganz persönliches Potenzial. Und ich bin davon überzeugt, es ist kein Zufall, wenn dir dieses Thema begegnet und dich das Thema nicht loslässt, weil da was gelernt werden möchte. Es möchte was von dir gefühlt und angeschaut werden. Und so war es bei mir auch. Und erst als ich das gemacht habe, habe ich nicht mehr recycelt. Und ich bin davon überzeugt, hätte ich mir das nicht angeguckt, ich hätte das Thema immer wieder auch recycelt in meinen Beziehungen. Und du hast es vorhin auch angesprochen, dass du glaubst, dass wir alle oder 90% abhängig, co-abhängig sind, also bei den anderen. Und Es war bei mir auch so, einmal durch meine Prägung aus einer suchtbelasteten Familie war ich einfach so geprägt mit dem co-abhängigen Denken und hatte das auch in vorherigen Beziehungen schon, wo keine Sucht eine Rolle gespielt hat, aber dieses Kontrolle beim anderen sein, also diese ganzen Mechanismen haben auch gegriffen. Und dann habe ich durch meine unbewussten Gedanken immer weiter manifestiert, immer weiter. Und irgendwann hatte ich dann den Partner, der von Sucht betroffen war, wo das halt total draufgepasst hat. Ich konnte mich da so richtig austoben mit meinem Gedankenmüll. Und es war, ich beschreibe das immer, es war der Endgegner. Das hat mich in die Knie gezwungen, zu mir zu schauen, auf mich zu schauen. Was liegt eigentlich dahinter? Und deswegen, ich sage, es ist kein böser Wille oder Zufall vom Leben, wenn einem das begegnet, sondern es ist eine Einladung. Ja, jetzt können wir schön den Bogen spannen, achtsam mit sich zu werden und zu schauen, was liegt dahinter? Was geht in mir vor in dieser Situation, in der ich jetzt da gerade bin?
Aber alleine diese Sichtweise, die braucht ja auch erstmal Zeit, ne? Also
Ja.
diese Sichtweise zu etablieren, hey, was hat das Ganze mit mir zu tun und worin liegt da der Schatz? Und wenn ich alle meine Beziehungen mir anschaue, in den letzten 10 Jahren, die waren alle toxisch ohne Ende. Ich mit meiner Bindungsangst, ich der Freiheitsliebende und zu viel Nähe war sofort enge Gefühl und ich wusste gar nicht, was mit mir los ist und bin immer wieder ausgebrochen. Und irgendwann haben mich die Frauen immer wieder verlassen, die mit mir zusammenziehen wollten, die keine Ahnung. Und ich wollte das alles nicht, weil es zu viel Enge für mich war. Und bis ich das irgendwann mal verstanden habe und dann auch hinzuschauen und dann Wege einzugehen, damit das halt beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Und wenn es beim nächsten Mal nochmal passiert, ist es wichtig, dass man dann in der Beziehung daran arbeitet, weil ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, wir können nur in der Beziehung daran arbeiten. Wir können natürlich ein Fundament vorher legen, ein Fundament von Achtsamkeit, aber du wirst halt erst in der Beziehung getriggert. So,
Genau, ja.
das ist halt einfach so. Wenn ich jetzt alleine wäre, dann wäre mein Leben leichter. Leichter. Das heißt nicht, dass es schöner und intimer wäre, aber es wäre leichter, weil diese ganzen Themen, die mir meine Partnerin spiegelt, die wären ja alle gar nicht da. Die ganzen Trigger wären nicht da. Ich würde einfach das machen, was jetzt gerade irgendwie das Richtige ist. Meine Themen kriege ich nicht gespiegelt und so weiter. Und ich denke, dass wir uns entscheiden müssen dann, hey, ich schaue auch jetzt hin. Und dann kann man in der Partnerschaft, vielleicht auch, wenn es beide wollen, zusammen Stück für Stück den Weg gehen und zusammen halt ganz werden. Das ist doch toll. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, die letzten 5, 6 Jahre mit meiner Partnerin, das war auch noch so toxisch, der Anfang. Der war auch noch mit Verlustängsten und boah, mit Unsicherheiten und mit so viel Negativen geprägt. So. Und jetzt stehen wir hier. Und gucken zurück und sagen, hey, wir sind gemeinsam den Weg gegangen und was wir schon alles geschafft haben, so, danke für die Zeit, das war Wahnsinn. Und das ist schön und auch da nochmal die Einladung, es braucht Zeit, es braucht Arbeit, es ist immer Arbeit, eine Beziehung ist immer Arbeit. Ja, und mit Achtsamkeit, klappt das ganz gut, ja.
Ja. Ach, wie schön. Ja, ich finde, das sind schöne Schlussworte, Tim. Ja, ich fand das Gespräch mit dir unfassbar bereichernd und möchte dir ganz, ganz doll Danke sagen, dass du das Thema Achtsamkeit hier heute so facettenreich und auch persönlich mit eingebracht hast, dass du auch von dir geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen da viel für sich mitnehmen und Inspiration sammeln konnten. Danke dir, Tim. Danke dir.
Ey, voll gerne. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja.
Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast dir eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der Co-Abhängigkeit unterstützen.